100% digital. Euer Podcast rund um Digital Marketing. Präsentiert von 100 Digital, der Online-Marketing-Agentur aus dem Herzen Berlins.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast, heute zum Thema WordPress-Programmierung, warum wir so gerne mit WordPress programmieren und wo die Vorteile gegenüber anderen Content-Management-Systemen sind. Mein Name ist Simon Boe, ich bin der Geschäftsführer von 100 Digital und heute im Gespräch mit Stefan Streichern. Hallo Stefan.
Hallo Simon, schön hier zu sein.
Ja, danke schön. Ja, mir geht's ganz gut. Ich bin ganz gespannt. Wir sind ja mittlerweile, glaube ich, im 20. Jahr WordPress-Programmierung und vielleicht holen wir unsere ganzen Zuhörer jetzt erstmal an der Stelle ab. Wo geht es eigentlich bei einem Content-Management-System, einem CMS, überhaupt darum, warum hat man das eigentlich? Das wäre vielleicht erstmal der Grund, bevor wir uns auf ein bestimmtes Programm festlegen, oder?
Genau, so sieht's aus. Also ich meine, die grundlegende Frage oder das grundlegende hinter einem CMS ist einfach dieser Grundgedanke zu sagen, versetzen wir einen Redakteur oder einen Content Creator in die Lage, Anpassungen inhaltlicher Natur und optischer Natur an seiner eigenen Webseite vorzunehmen, ohne dass dieser einen Webdesigner oder Webentwickler an die Hand nehmen muss.
Und das ist sozusagen dieser Sinn. Das hast du jetzt sehr schön gesagt. Und was bedeutet das praktisch ganz konkret? Wo ist der Vorteil eines Content Management Systems?
Ganz praktisch. Wenn ich jetzt gleich einen Blogtext schreiben will und Bilder austauschen will, logge ich mich ein und kann dies ganz einfach in wenigen Minuten machen, ohne Programmierkenntnisse, vielleicht mit einem kleinen optischen Auge, aber mehr ist nicht nötig.
Also ich bewege mich eigentlich WordPress wie in einem Word-Dokument. Ich mache oben einen Title und dann schreibe ich einen Text darunter und kann ein Bild einfügen, mal ganz rudimentär gesagt.
Genau.
Gibt es denn da jetzt Vorteile, wenn ich jetzt WordPress versus den anderen sehe, erstmal in dieser technischen Herangehensweise, oder können die das alle mehr oder weniger gleich abbilden?
Die Grundfunktionen sind praktisch bei allen fast identisch. Also es gibt einige kleinere Ausnahmen, aber die marktführenden CMS haben alle dieselben Grundfunktionen.
Also da würde man sozusagen jetzt nicht unterscheiden zwischen Typo 3, Drupal, Joomla, Contao, etc.
Genau, da ist die Grundfunktionalität gleich. Da gibt es kaum Unterschied.
Dann fangen wir doch mal an, ob wir eine Vorliebe haben, weil es einfacher zu installieren ist als andere Content-Management-Systeme, oder ob dass da überhaupt gar keinen Vorteil gibt. Jetzt von Agenturseite aus, lässt sich da schon irgendwas zu sagen, Stefan?
Ja, also wenn es nach der Einfachheit geht, ist WordPress natürlich der Favorit. WordPress hat schon selbst beschreibt eine Art 5-Minuten-Installations-Kit-Anleitung. Es ist wirklich leichtgewichtig, einfach zu installieren. Die Anforderungen sind auch relativ minimalistisch jetzt aus technischer Perspektive. Es bietet grundlegend alle Funktionen, die man von einem CMS erwartet, und hat halt ein riesen Portfolio an Erweiterungen.
Okay, jetzt brauchen wir meistens ein bisschen länger als 5 Minuten.
Ne? Genau, in der Realität braucht man länger. Also das ist ambitioniert, diese 5 Minuten Installationsgeschichte.
Und wir müssen das Ganze ja auch noch ein bisschen sicherer machen, als es out of the box kommt, richtig?
Genau.
Also so, das heißt, wenn wir das jetzt für unsere Kunden einrichten, dann kommt das Ganze mit einem Security-Paket. Wird auf unseren Servern oder auf den Kundenservern installiert in einer Einzelinstallation, kommt auch nicht out of the box aus irgendeinem Agentur Software-Konglomerat, sodass der Kunde das am Ende des Tages selbstständig als einzelne Installation nutzen kann mit der individuellen Programmierung des Webdesigns.
Genau, so sieht's aus.
Thema Sicherheit machen wir nochmal ganz zum Schluss. Haben wir aber beide ja auch schon viel, viel drüber gesprochen, über WordPress-Sicherheit. Vielleicht da auch nochmal in den anderen Podcast von uns reinhören, weil wir jetzt ja wirklich nur über den Vorteil der Webprogrammierung sprechen wollen. Der Vorteil des Kunden ist natürlich kurze Installation, kurze Sicherheit, Update, weniger Agenturzeit, weniger Kosten. Kann man das einfach mal so beschreiben?
Ja, das kann man so im Raum stehen lassen.
Wie viel länger brauchen wir denn für ein Typo 3 in der Installation? Prozentual?
Das hängt relativ stark vom Anwendungsszenario ab. Ich glaube, dass das der große Knackpunkt bei Typo 3 ist, dass halt mal abgesehen von der eigentlichen Installation, die tendenziell, würde ich sagen, 60-80% länger dauern würde, ist das eigentliche Warten, dass der höchste Kostenfaktor. Und auch die allgemeine Tatsache, dass Anpassungen in, ich würde sagen, 80% der Fällen immer tiefe Kenntnisse im Typoskript voraussetzen. Das heißt, wenn man dort Anpassungen machen will, kann der Kunde weniger selbst Anpassungen dran vornehmen und braucht immer einen Fachmann an der Seite.
Gut, das würde ich jetzt nochmal gerne aufdröseln. Warten heißt ja nicht warten im Sinne von wir warten, sondern Backup, Wartung, Service, Sicherheit. WordPress hat kleine Sprints versus Riesensprints bei Typo 3. Richtig so beschrieben?
Genau, also die Iterationen sind viel, viel kürzer bei WordPress. Wir haben da einen wöchentlichen Turnus. Es ist so, es gibt einmal die Updates direkt bezogen auf das CMS, das heißt WordPress-Sicherheitsupdates oder Versionierungen. Es gibt aber auch für die einzelnen Themes und die einzelnen Plugins jeweils regelmäßige Updates. Das heißt, wir haben da immer etwas zu tun.
Gut, wie ist das bei Typo 3?
Genau, bei Typo 3, da hat man normalerweise größere Pakete, die man sozusagen aufeinander abstimmt und dann idealerweise also zumindest sollte man es quartalstechnisch machen, dort die Aktualisierungen einspielen, die man halt von Typo 3 bekommt. Da ist halt wirklich, es dauert halt länger, eher dort Updates ausgespielt werden. Es muss halt viel mehr abgestimmt werden aufeinander. Es ist halt einfach ein viel längerer und viel, man merkt halt viel weniger, dass dort Updates kommen, weil es halt nicht so inkrementell schnell funktioniert wie bei WordPress.
Und jetzt habe ich ja im Mai haben wir einen Kunden gehabt, der mit einer 7er Typo 3 Installation kam. Momentan haben wir 10. Das heißt, technisch war es jetzt gar nicht einwandfrei möglich, dass wir dieses auf eine 10er hochfahren. Habe ich das jetzt einfach mal laienhaft so richtig beschrieben?
Ja, bei solch großen Versionssprüngen hat man oft das Problem bei Typo 3, dass halt zwangsweise größere Anpassungen vorgenommen werden, Erweiterungen ausgetauscht werden müssen. Es muss auf die Kompatibilität zwischen den Erweiterungen geachtet werden.
Wo ist denn dann der Vorteil von Typo 3?
Naja, der Typo 3 Vorteil liegt prinzipiell, würde ich sagen, darin, dass im Funktionsumfang den Typo 3 von Hause aus mitbringt, mehr Funktionen enthalten sind als bei WordPress. Wobei man hier sagen muss, WordPress kann das ohne Probleme durch Plugins ergänzen. Der standardisierte Vorteil von Typo 3 wäre zum Beispiel auch, wir haben ein anderes Rechtemanagement. Das heißt, Typo 3 ist wirklich dafür ausgelegt, dass man mehr stufige Hierarchien hat an Rechten. WordPress hat ja sozusagen eine, ich nenne es mal, sehr einfache Rechtestruktur. Wir haben die Admins, wir haben die Redakteure, die Autoren und dann bringen einige Plugins ja noch andere Rechte mit, aber das sind halt drei Rechtestufen, die man schön klar voneinander abgegliedert hat. Lässt sich natürlich durch gewisse Plugins erweitern und abändern. Das heißt, da verschwimmt wieder der Vorteil von Typo 3. Typo 3 hat da halt von Werk aus eine etwas weitergegliederte rechte Struktur.
Macht das Ganze ja aber auch insgesamt, wie wir sagen, schwerer. Wenn ich jetzt daran denke, dass ich alles schon an Bord habe, muss ja alles auch tatsächlich serverseitig irgendwie bedient werden. Sehe ich das richtig? Oder also ist der Vorteil nicht darin, dass ich nur das installiere, was ich auch wirklich brauche? Also dieses Plugin-Konzept von WordPress eigentlich genau das Richtige? Ich installiere nur das, was ich brauche. Ich warte nur das, was ich brauche. Es wird nur das ausgespielt, was ich brauche.
Genau da ist WordPress halt, wie gesagt, leichter. WordPress kommt vielleicht mit einem geringeren Funktionsumfang daher in seiner Basisausführung, kann aber beliebig erweitert werden durch die Plugins. Das macht es halt flexibler. Typo 3 bringt halt mehr Sachen mit von Anfang an. Ob man diese dann nun wirklich braucht, ist dahingestellt. Das hängt ganz vom Anwendungsszenario ab. Persönlich bevorzuge ich die leichte Variante und erweitere mir das Ganze dann, je nachdem, wie ich es brauche.
Für den User, für den Redakteur, der jetzt Inhalte einpflegen muss, Content, Videos, Bilder, was auch immer. Ich denke immer, ich habe zwar einen Standard bei Typo 3, der nicht so abweichen kann, wie ich das bei WordPress habe, aber so wenig Flexibilität in der Seitengestaltung, dass ich doch sehr, sehr eingeschränkt bin, wenn ich mal eine etwas anders gestaltete Eventseite oder eine Landingpage oder ähnliches brauche. Mir persönlich fällt das bei WordPress immer wesentlich einfacher, da auch individuell gestaltete Seiten abweichend von dem Standard-Content zu createn.
Genau, es sieht einfach so aus, dass bei Typo 3 es so ist, dass man dort schon in der Planungsphase sich demzufolge einen Template, ein Design überlegt. Und wenn das erstmal da ist, kann man dort innerhalb dieses Designs Content erstellen. Aber direkte Strukturanpassungen an der Seite erfordern halt das Fachwissen im Bereich von TypeScript und Programmierkenntnisse. Bei WordPress hingegen, dort verwenden wir zum Beispiel bei einigen unserer Kunden ja Elementor als Page-Builder, ist die Anpassung wirklich sehr flexibel und erfordert so gut wie keine Programmierkenntnisse. Also da kann der Redakteur, der jetzt sagt, er möchte speziell für ein spezielles Thema eine besonders angepasste Landingpage haben, diese einfach anpassen, ohne das restliche Layout oder die Gesamtseitenstruktur zu beeinflussen.
Was ja der Vorteil ist, weil er nicht immer eine Agentur danach noch beauftragen muss.
Genau.
Ja. Das ist bei Typo 3 so in der Form ja gar nicht möglich.
Nein.
Also Page-Builder für Typo 3.
Kannst du die Frage wiederholen?
Ja. Page-Builder für Typo 3, gibt es das so?
Direkten Page-Builder für Typo 3 im Sinne von WordPress gibt es nicht. Es gibt Templates und Frameworks, die das Programmieren des Layouts erleichtern.
Okay, aber dann habe ich natürlich wieder, wenn ich diesen ganzen Template-Framework-Kram mit benutze, dann auch wieder, sage ich mal, alles das, was uns im PageSuite meistens beschäftigt, JavaScript, CSS, Above-the-Fold-Ausspielungen, die alle optimiert werden müssen, richtig?
Genau, wenn diese gesamten Sachen nicht schon im Vorfeld von den eigentlichen Bereitstellern und Entwicklern dahingehend optimiert wurden, entsteht dort mehr Aufwand.
Jetzt stellen uns die Kunden immer wieder Fragen, können wir denn auch große Websites mit WordPress programmieren? Das ist ja erstmal ein ganz weites Feld. Was ist eine große Website? Stellt sich als erstes mal die Frage. Wir realisieren ja internationale Websites. Wir realisieren internationalen Austausch über... ich stelle die Frage nochmal. Warte mal, ich flag mir das hier mal so. Jetzt stellen uns ja die Kunden immer wieder die Frage, können sie auch große Websites mit WordPress realisieren? Erste Frage ist, was ist eine große Website? Zweite Frage ist, warum nicht? Stefan, wie schätzt du das ein? Gibt es irgendeine Grenze, wo man sagt, ab hier kein WordPress mehr?
Die Frage ist schwierig. Prinzipiell würde ich sagen, alles, was im Rahmen einer Webseite, also ich rede wirklich von einer Webseite im Sinne einer Webseite, möglich ist, kann WordPress genauso gut erledigen wie Typo 3. Ich weiß, Typo 3 wird immer als das CMS für Unternehmen beworben. Kern bei dieser dieser Strategie ist halt immer zu sagen, wir haben ein stärkeres, also Typo 3 hat ein stärkeres Rechtemanagement, ist revidierbar. WordPress lässt sich durch Plugins dahingehend erweitern. Dann ist immer diese Hauptaussage, Typo 3 ist sicherer aufgrund seines geringen Marktanteils. Könnten wir später darauf eingehen? Ich sage nur so viel dazu. Nein, das stimmt nicht ganz, weil bei WordPress greift das Mehr-Augen-Prinzip. Da es halt eine offene Software ist. Mehr Leute gucken drauf, mehr Leute können eher eine Sicherheitslücke entdecken als wenige Leute, was es auf lange Sicht auch sicherer macht. Weil diese Sicherheitslücken bleiben halt nicht lange unerkannt, was bei Typo 3 der Fall sein kann. Nächster Punkt, ich glaube, das ist sozusagen dieser Hauptpunkt, der vielleicht interessant wird. In einer Typo 3 Installation kann man mehrere Webseiten mit Subdomains verwalten. Das heißt, man bräuchte hier nur eine Installation. Kann man jetzt als einen positiven Punkt werten, weil es halt dafür sorgt, dass man weniger Instanzen installieren müsste. Wenn man jetzt aber mehrere Webseiten unterschiedliches von einem unterschiedlichen Design mit unterschiedlichen Anforderungen hat, die man bedienen möchte, könnte WordPress aufgrund seiner leichten Installation, aufgrund seiner Anpassbarkeit das aber auch wieder obsolet machen. Ich sehe keine Grenzen für WordPress. Was vielleicht noch in den Raum fällt, wäre zum Beispiel, dass Typo 3 von Haus aus eine ERP-Anbindung liefert, also für Ressourcenplanungssoftware. Dafür gibt es ebenfalls Plugins für WordPress, um das zu machen. Also nein, ich sehe keine Grenzen. Ein Beispiel dafür ist, dass zum Beispiel auch SAP und Microsoft teilweise WordPress nutzen als CMS für ihre Webseiten. Und das sind bekanntermaßen große Unternehmen.
Ja, schönes Beispiel. Und wir haben ja auch die ganzen Human Resources Anbindungen für Personio und wie sie alle heißen. Wir haben SharePoint Schnittstellen, die wir programmieren für die automatisierte Übernahme aus Microsoft Inhouse-Produkten, wo Daten einfach auf der Website ausgespielt werden. Wir haben Anbindungen zu Content Delivery Networks, um die Geschwindigkeit international zu verbessern. Wir haben Anbindungen zu Content Creatorn. Wir können das Ganze anbinden in SEO-Software, wie beispielsweise Searchmetrics. Das sort die Inhalte gleich direkt sich aktualisieren und harmonisieren und man dadurch ein besonders gutes SEO-Suchmaschinenoptimierungsergebnis erzielt. Jetzt ganz kurz am Rand nochmal zu den anderen Content-Management-Systemen. Wie schätzt du das ein? Die Marktanteile von WordPress sind jetzt so hoch, dass Typo 3 dem kurz dahinter folgt, aber doch mit großem Abstand. Was passiert denn eigentlich mit Joomla, Drupal, Contao, die drei Open-Source-Content-Management-Systeme fallen mir jetzt gerade so ein. Wie schätzt du das an der Stelle ein? Entwickelt sich das noch weiter? Werden da langfristig in den nächsten 5 Jahren wird da der eine oder andere auf der Strecke bleiben oder sind das Liebhaberprojekte, die einfach so weitergeführt werden?
Das ist eine gute Frage, aber es ist auch teilweise eine Sache für die Glaskugel. Das kann man schlecht abschätzen. Also ich meine, der Marktanteil von WordPress ist steigend und auf der einen Seite auch erschlagend. Die letzte Statistik, die ich dazu gesehen habe, war, dass rein von den CMS wir einen 60-60%igen Anteil an WordPress bei den CMS haben. Typo 3 kam, ich glaube, auf, ich leg mich nicht drauf fest, aber ich glaube, es waren 8 oder 9%. Und die anderen folgen dann dementsprechend danach. Das heißt, wir haben natürlich die steigende Popularität von WordPress, die halt den Markt einnimmt. Das heißt aber nicht, dass die anderen CMS auf kurz oder lang obsolet werden. Denn solange es halt noch Webseiten gibt, die daran interessiert sind, diese CMS zu nutzen, werden diese halt noch weiterentwickelt, da es halt zum größten Teil Open-Source-Projekte sind und halt solange die Community dahinter steht, werden die halt weitergepflegt. Das hängt halt davon ab, ob die Community hinter diesen Projekten sich irgendwann auflöst. Dann kann man davon ausgehen, dass sobald diese Community hinter diesem Projekt nicht mehr existiert und nicht mehr weitergepflegt wird, dass dann diese CMS Stück für Stück verschwinden.
Vielen Dank für die Einschätzung. Jetzt, Butter bei die Fische, kommen wir mal zum Thema Geld. Mein Lieblingswort, Extended Long-Term Support. Also, was kostet denn eigentlich der Support in einer bestimmten Zeit von Typo 3 versus WordPress? Und ich weiß, jetzt wirst du sagen, das kann man so nicht vergleichen, das hängt von der Art der Website ab, etc. Aber gib uns doch mal eine ganz kurze Einschätzung vom ELTS und was das für diese beiden Content-Management-Systeme im Vergleich bedeutet.
Okay, du hast schon recht mit deiner Aussage, es lässt sich relativ schwer zusammenfassen oder auf eine Fixsumme festlegen, weil es kann für eine ganz, ganz simple Seite, also eine ganz simple Seite, können die Kosten bei 300-400 Euro anfangen, das kann aber nach oben gehen in die Tausende. Es hängt halt wirklich von der Struktur der Seite ab. Bei WordPress hingegen sieht es etwas anders aus. Es gibt viele kostenlose Plugins, es gibt kostenpflichtige Plugins. Die meisten haben aber einen Long-Term-Support. Das heißt, dort kriegt man halt für die gekauften Plugins 12 Monate, 24 Monate, 6 Monate, je nach Laufzeit der Plugins, die Updates sozusagen gratis vom Bereitsteller. Die eigentlichen WordPress-Plugins haben keine Kosten. Updates meinte ich, haben keine Kosten. Das heißt, der Aufwand, der da entsteht, ist im Endeffekt Abgleich, Kompatibilität und an sich, wenn man jetzt keine Agentur hat und das Ganze selber machen möchte und weiß, was man tut, das ist die Voraussetzung, hat man keine Kosten, außer vielleicht die Zeitkosten, die man da braucht, um das Ganze einmal zu updaten. Bei Typo 3 hingegen haben wir an verschiedenen Stellen kostenintensive Updates. Versionssprünge sind kostenpflichtig, können kostenpflichtig sein. Es braucht auf jeden Fall jemanden mit Kenntnis in TypeScript, in TypoScript, um Anpassungen vorzunehmen, wenn es halt bei Versionssprüngen zu Inkompatibilitäten kommt. Also Typo 3 ist auf jeden Fall teurer als WordPress.
Und du weißt,
um die Wartung geht.
Du weißt, ich nagel dich gerne fest. Nenn uns doch mal eine Prozentzahl, mal eine deiner Meinung nach, was das in einem Verlauf von 5 Jahren bedeutet. Doppelt so teuer, was schätzt du da ein?
Also mit Doppelter kommen wir lange nicht hin, also das geht wahrscheinlich weit über das Zehnfache.
Okay. Das ist schon mal eine Aussage. Jetzt denke ich auch, dass man bei WordPress einfach viel tatsächlich selber machen kann, weil es sich, wenn man sich in Word auskennt und wenn man sich ein bisschen mit Content-Management-Systemen beschäftigt hat, das ganz einfach auch selber administrieren kann, wenn man jetzt eben keinen Backup-Wartungs-Service-Vertrag abschließen möchte mit einer Agentur wie uns beispielsweise, die natürlich jetzt noch ein bisschen mehr Sicherheit sicherlich bringt, weil wir 24 Stunden die Installationen überwachen in der Regel. Bei Typo 3 hast du es schon angesprochen, muss ich eigentlich praktisch immer einen Programmierer an der Hand haben, in-house oder extern. Anders ist dort kein Update an der Stelle möglich. Das habe ich jetzt so zusammenfassend richtig gesagt, ne?
Genau.
Schön. Wenn wir zum Webdesign kommen, unterscheidet sich denn da an der Stelle etwas? Also haben wir denn da noch einen Vorteil bei WordPress versus Typo 3 oder ist das alles ähnlich aufbauend und basierend, sodass es da eigentlich jetzt an der Stelle keinen Unterschied mehr gibt?
Ich würde das gerne, die Antwort würde ich gerne in zwei Teile gliedern. Nummer eins, Webdesign ist ein schöner Punkt. Prinzipiell sieht es so aus. Ich habe eingangs erwähnt Page-Builder. WordPress per se bietet ja von Hause aus den Gutenberg-Editor, ist aber erweiterbar um diverse Page-Builder. Elementor, Divi, WP Bakery und was es dann noch so alles gibt. Das heißt, die Erfahrung, die man in diesen einzelnen Page-Bildern macht, ist immer relativ unterschiedlich, aber prinzipiell ist es sehr intuitiv. Gerade Elementor bietet eine unglaubliche Flexibilität bei ganz geringen Vorwissen. Also wirklich, wenn man jetzt zum Beispiel einen Webdesigner an der Hand hat, der sich vielleicht ein kleines bisschen mit CSS auskennt, aber keine Programmiererfahrung hat, aber ein gutes Auge für Design, dann kann er sich an Elementor ransetzen und dort relativ einfach wunderbare Designs zusammensetzen. Der gleiche Designer könnte bei Typo 3 seine Designs nicht verwirklichen, da er zum Erstellen solcher Designs auf jeden Fall Programmierkenntnisse braucht, um dort halt dementsprechend das CSS, das HTML richtig zu platzieren, richtig zu designen.
Aber jetzt verwenden wir natürlich nicht überall Elementor, das muss man auch dazu sagen.
Genau.
Bei den anspruchsvollen Animationen, die wir jetzt für unsere Kunden teilweise programmieren, kommt das Ganze ja sozusagen nicht out of the box, sondern wird individuell als ein eigenständiges Template programmiert. Denn sonst kriege ich ja diese Animationsform so gar nicht integriert, wie wir sie derzeit haben, und das Ganze dann noch perfekt responsive zugeschnitten oder im Idealfall Mobile First und daraufhin dann eine entwickelte Desktop-Version.
Genau.
Das heißt, wann lohnt es sich, Elementor einzusetzen?
Wann lohnt es sich, Elementor einzusetzen? Da ich selber ein großer Fan bin von Elementor, ist meine Antwort vielleicht ein bisschen subjektiv oder sehr stark subjektiv. Elementor ist auf jeden Fall dort einzusetzen, wo wenig Vorkenntnisse in Sachen Programmierung vorliegen, weil es wirklich ein sehr, sehr umfangreiches Funktionspaket ist, was Elementor mitbringt. Und so eine Animation sind ja schon wieder relativ speziell. Wenn es wirklich spezielle, ganz, ganz spezielle Animationen sind oder nicht, ich sag mal so, standardisierte oder übliche Designelemente, dann müsste man im Zweifel nochmal reingucken, ob Elementor das kann. Ansonsten müsste das wirklich programmiert werden, was ja öfters mal vorkommt. Aber prinzipiell würde ich überall dort versuchen, Elementor einzubringen, wo ich es kann.
Bedeutet aber auch, dass jetzt tatsächlich die Hörer, die jetzt sagen, Mensch, ich will mich da mal ransetzen, ist ein guter Tipp. Ich versuche das mal mit Elementor, da wahrscheinlich alleine schon ziemlich weit kommen würden, oder?
Auf jeden Fall. Also man findet haufenweise Elementor-Tutorials. Ich denke, die Einarbeitung in Elementor, dass man sagt, man kann seine eigene erste Seite designen. Es wird natürlich kein Qualitätsdesign sein wie von einem Webdesigner. Da wollen wir ganz ehrlich sein. Ich meine, aber so den ersten eigenen Blog mit Elementor zu machen, zu gucken, wie funktioniert das, da kann man sich relativ leicht reinarbeiten. Das ist vielleicht eine halbe Stunde Arbeit, vielleicht eine Stunde Arbeit, je nachdem, wie gut das Lehrmaterial ist, das man zur Verfügung hat. Man kann nachschlagen. Also ja, es ist für Redakteure und Designer geeignet, die keine Programmiererfahrung haben.
Okay, und es ist natürlich out of the box, das muss man vielleicht an der Stelle auch dazu sagen. Das heißt, das eigene Design wird sich dort jetzt nicht von anderen Websites individuell unterscheiden. Man kann damit schöne Sachen machen, aber am Ende, wenn ich eine individuelle Corporate Identity haben will, wenn ich das Ganze UX, UI technisch aufgebaut haben will, dann die Suchmaschinenoptimierung an der Stelle auch noch mit betrachte, brauche ich schon eine individuelle Programmierung. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich ein Design, ein Corporate Design, was sich dann ins Webdesign überführen lässt.
Hm. Genau, ich denke, so eine Mischung aus beidem ist, denke ich mal, so zielführend zu sagen, die ideale Optimierung und Anpassung kommt von der Agentur. Als Basis wird etwas wie Elementor verwendet, damit im Nachgang, wenn die Webseite optimiert fertig ist und man selber noch Anpassungen vornehmen möchte, das dann auch wirklich machen kann, ohne dass man jetzt einen Entwickler extra dafür engagieren muss, um diese Anpassungen vorzunehmen. Und dafür sind halt diese Page-Builder wirklich gut.
Ja, gut. Jetzt sage ich an der Stelle, wir programmieren ja manchmal auch einfach Funktionalitäten, die der Kunde selber übernehmen will, eigentlich für ihn ins Backend schon mit rein, dass er das dann eben an der Stelle tatsächlich auch standardisiert selber machen kann, ob das jetzt Formulare sind oder Upload-Techniken oder ähnliches. Da sind wir ja in der Lage, das Ganze zu personalisieren und zu individualisieren, um die Backend-Arbeit da so leicht wie möglich zu machen.
Genau.
So, Stefan, was haben wir denn jetzt noch vergessen in puncto Content-Management-Systeme? Integration von Schnittstellen haben wir schon an der Stelle besprochen. Content Delivery Networks haben wir auch schon angerissen, ist jetzt hier vielleicht ein bisschen weit. Wollen wir noch mal ganz kurz anreißen, puncto Sicherheit?
Das können wir ganz gerne machen. Da habe ich nämlich auch noch einen spannenden Fakt, den ich noch gar nicht angebracht habe. Das Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik hat 2020 war, 2021 war, mal eine Studie zur Sicherheit bei den gängigen CMS durchgeführt, und da hat tatsächlich WordPress als bestes oder andersrum als soweit sicherstes CMS abgeschnitten, noch vor Typo 3.
Das ist interessant. Gibt es die Studie noch? Können wir darauf in den Shownotes?
Ja, man findet sie auf jeden Fall. TEN.de hat bei der diese Studie mal zitiert. Ich weiß nur jetzt leider nicht, aus welchem Jahr sie war. Ich glaube, wenn man danach googelt, TEN BSI Studie CMS-Sicherheit, dann findet man das unter den ersten Seiten bei Google.
Wunderbar. Schreiben wir nochmal in die Shownotes.
Genau.
Gut, das sind ja schon mal gute Neuigkeiten. Jetzt nochmal, um das Ganze ein bisschen plakativer zu machen, auch für die Hörer, die vielleicht sich nicht ganz so tief mit diesen Sicherheitsschematiken beschäftigen. Als erstes mal Absicherung des Login-Prozesses durch Zwei-Faktor-Authentifizierung ist bei WordPress kein Problem, also sagen wir Check.
Genau. Dafür haben wir speziell Plugins, die wir dafür nehmen.
Dann Brute Force Attacks.
Genau. Da gibt es halt, wie gesagt, auf WordPress-Seiten zwei Möglichkeiten. Zum einen die Zwei-Faktor-Authentifizierung, weil dort durch den einmaligen Schlüssel, den man bekommt, ja sowieso kein Zugang gewährt wird. Da kann man das nicht forcieren. Es gibt aber auch ein Eingrenzen der sogenannten Login-Versuche. Da gibt es auch spezielle Plugins, die sagen, nach dem vierten oder fünften Mal bekommt man eine Zeitsperre. Einige kennen das vielleicht von den iPhones, wenn man dort sein Passwort ein paar Mal vergisst, dass man dann einfach mal 24 Stunden nicht reinkommt. Und ansonsten fängt normalerweise der Hoster des Servers das Brute Forcing ab durch entweder vorgeschaltete Load Balancer oder andere Mechaniken.
Gut, dann was können wir noch tun, um die Installation sicher zu machen? Also regelmäßige Wartungsarbeiten, Updates.
Genau, also so eine Liste an Best Practices wäre zu sehen, dass die Plugins alle, also Themes, Plugins, der WordPress Core möglichst aktuell gehalten wird. Ich formuliere das so, weil es ist oftmals keine gute Idee, große Versionssprünge gleich in den ersten Tagen zu installieren, weil man wartet normalerweise auf Sub-Updates, die dann sozusagen die Nachkommastelle sind, weil da werden einige Initial-Bugs schon mal vorgefixt. Aber man sollte gucken, dass keine Sicherheitslücken in den Plugins sind. Also die sollten einigermaßen aktuell sein. Dann sollte man darauf achten, wenn man eine WordPress-Installation auf seinem Webserver hat, dass das das Einzige ist, was auf diesem konkreten Webserver läuft. Oder dass halt ein gesonderter FTP-Nutzer angelegt wurde für WordPress, der halt nur auf bestimmte Sachen Zugriff hat. Eine sozusagen abgeschirmte Datenbanktabelle, dass da halt nicht auf andere Software über eben Zugriff über WordPress, wenn das mal stattfinden sollte. Das gleiche Risiko hat man auch bei allen anderen CMSs. Also wie gesagt, dass da kein Zugriff auf andere Datenbanken stattfindet. Also das sollte gesichert sein.
abschließend vielleicht nochmal zu sagen, ich mache WordPress ja schon sehr, 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 sehr lange. Stefan, wie lange bist du denn bei WordPress schon dabei?
Oh je, das erste Mal würde ich sagen, bestimmt schon 8, 9 Jahre, 10 Jahre, wirklich hundertprozentig aktiv, jetzt seitdem ich hier in der Agentur tätig bin. Also es sind schon ein paar Jahre, also ich kann schon sagen, ein bisschen Erfahrung habe ich.
Das freut sicherlich unsere Kunden an der Stelle auch zu hören, dass wir hier eine solche Kompetenz im Haus haben. Stefan, es hat mir wieder Spaß gemacht. Magst du ein abschließendes Fazit ganz kurz ziehen?
Genau, also mein abschließendes Fazit aus diesem Gespräch. WordPress ist einfach ein vielseitig einsetzbares CMS, was so gut wie keine Grenzen hat oder anderen CMS in irgendwas nachsteht. Also es ist auf jeden Fall zu empfehlen, da es auch besonders leicht und flexibel ist und einen wirklich einfachen Einstieg für Nichtprogrammierer ermöglicht.
Bleibt mir nur noch zu sagen, wir lieben WordPress. Stefan, vielen Dank und...
Es war eine Freude. Immer wieder gerne.
So, mein normal. Bleibt mir nur noch zu sagen, wir lieben WordPress. Stefan, dir vielen Dank. Es war wie immer eine Freude mit dir, inhaltlich so tief einzusteigen.
Ja, immer wieder gerne.
Mach's gut.
Tschüss, tschüss.
Das war 100% Digital. Euer Podcast rund um Digital Marketing. Ihr habt weitere Fragen oder sucht Unterstützung bei eurem digitalen Marketing? Dann besucht uns auf 100.digital. Den Link findet ihr auch in den Shownotes.